Das Thema Nachhaltigkeit erfährt seit dem Amtsantritt von Donald Trump reichlich Gegenwind. Trotzdem werden sich Unternehmen weiter damit beschäftigen müssen. Wir erklären, warum und welche Rolle Technologien wie Digital Twins und KI bei der Umsetzung entsprechender Vorhaben spielen können. Nachhaltig durch Digital Twins und KI. Wie können Unternehmen mit einem optimalen Technologieeinsatz ressourcenschonend, umweltbewusst und vor allen Dingen innovativ wirtschaften? Der Frage gehen wir in unserem Podcast Tech Talk Smart Leadership von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online nach. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Klaus Voigt. Ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker und heute als Coach und Berater unterwegs. An meiner Seite wie immer Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Außerdem freue ich mich natürlich, unseren heutigen Gast begrüßen zu können. Es ist Dr. Christoph Völker. Er ist Senior Business Consultant bei Iteratec, einem Münchner Softwareunternehmen, das sich auf innovative IT-Lösungen spezialisiert hat. Er hat vorher 7 Jahre als Wissenschaftler an der Bundesanstalt für Materialforschung und Materialprüfung gearbeitet. Bei Iteratec konzentriert sich Christoph Völker darauf, maßgeschneiderte Strategien für die Integration von KI in Produktionsprozesse zu entwickeln.
Christoph, du baust bei Iteratec den Geschäftsbereich Sustainable Solutions auf. Da fragt man sich natürlich, hat das Thema Nachhaltigkeit eigentlich noch Bestand vor dem Hintergrund, dass jetzt gerade Donald Trump eigentlich weltweit die ESG-Themen kassiert und die Parole Drill Baby Drill ausgegeben hat?
Ja, Heinrich, das ist natürlich die spannende Frage der Zeit, die ich mir selbst natürlich auch total verhäuft stelle in letzter Zeit. Und vielleicht muss man da mal ein bisschen ausholen, weil diese Nachhaltigkeitstransformation, die ist ja beispiellos in dem Sinne. Und das, was die Transformation so beispiellos macht, ist, dass die vorherigen Transformationen, die wir ja schon erlebt haben, in der sich die gesamte Menschheit irgendwie umstrukturiert hat, die waren eigentlich immer getrieben von der Technologie. Ob das jetzt die Dampfmaschine war oder das Internet. Und diese Technologie hat dann diese Transformation getragen. Bei der Nachhaltigkeit ist es jetzt anders. Da haben wir Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns über externe Grenzen informieren. Das ist der Klimawandel, aber das sind auch Themen wie Ressourcenknappheit. Und wir haben jetzt diese Erkenntnis und um dagegen, also quasi um mit dieser Erkenntnis umzugehen, müssen wir jetzt aktiv aus unseren etablierten wirtschaftlichen Pfadabhängigkeiten abweichen. Ja? Ich sage da mal ein Beispiel. 50% von allem, was der Mensch produziert, ist Beton. Also das ist quasi, das sind riesen Volumen und die brauchen wir für unsere Infrastruktur, für unsere Häuser, für alles, was wir so bauen. Jetzt wissen wir, dass da quasi ein hoher CO2-Ausstoß mit einhergeht. Und brauchen jetzt eine Alternative dafür. Und 50% von allem, was der Mensch so macht, zu ändern, das ist halt einfach eine Riesen-Challenge und eine einfache Lösung wird es nicht geben.
Aber um da mal nachzuhaken, wenn ich mir so eine Heidelberg Materials angucke, einer der größten Betonproduzenten der Welt, die haben sehr früh auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt und jetzt werden sie damit konfrontiert, dass die politische Großwetterlage sich komplett dreht. Und dass das insbesondere die Amerikaner, also den wahrscheinlich größten Markt für Heidelberg, gar nicht mehr wirklich interessiert. Das heißt, ihre Konkurrenzfähigkeit nimmt ja ab, wenn sie sich zu tief auf das Thema Nachhaltigkeit einlassen.
Genau, also das ist jetzt das Problem, was wir haben. Wir wissen, dass wir auf Dauer mit der Wertschöpfung, die wir jetzt haben, nicht weitermachen können. Das heißt aber nicht automatisch, dass wenn wir jetzt alternative Modelle suchen, dass das dann automatisch erfolgsversprechend ist, dass sich das wirtschaftlich trägt. Das ist so Teil dieser großen Challenge. Das betrifft ja nicht nur Heidelberg Materials, das betrifft ja auch die Solarfirmen, die es schon mal gab. in Deutschland, die eigentlich das Richtige gemacht haben, die dann aber aufgrund des Marktumfeldes gescheitert sind. Ja, also dieser First-Mover-Vorteil, den gibt's nicht garantiert. Ja, und da gibt's natürlich fundierte Kritik an der Nachhaltigkeitstransformation. Die betrifft zum Beispiel das Tempo. Können wir uns das leisten, so schnell alles umzustellen? Oder die Methoden. Kann man diese Nachhaltigkeitstransformation herbeiregulieren? Oder braucht es da vielleicht andere Incentives? Ja? Oder kann Europa das alleine lösen? Ja, diese Fragen, das ist ja alles berechtigte Kritik und Themen, über die wir auf jeden Fall sprechen können. Aber eins ist klar, die Parolen von Trump, die tragen jetzt halt nicht gerade dazu bei, dass wir mit diesen Herausforderungen klarkommen. Das hat eigentlich eher so eine destabilisierende Komponente, die halt diese langfristige Menschheitsaufgabe untergräbt. Sehr kritische Randbedingungen. Was wir ja jetzt eigentlich bräuchten, ist eine Möglichkeit, um mit der höheren Komplexität, die aus so einer Nachhaltigkeit kommt, klarzukommen. Ja? Ich will das mal kurz ausführen. Wenn man ein System hat, das nicht nachhaltig ist und man versucht es zu ersetzen durch etwas, was nachhaltiger ist, dann läuft das halt meistens auf Kosten der Komplexität und auf Kosten einer höheren Unsicherheit. Ja? Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Volumen Ressourcen hat und möchte das verarbeiten, damit man dabei mit effizienter ist, braucht man halt fein abgestimmtere Prozesse. Und dadurch steigt die Variantenvielfalt automatisch. Also das ist quasi eine inhärente Challenge von der Nachhaltigkeitstransformation. Unsicherheit ist auch so ein Riesenthema, ob das jetzt die schwankende Zusammensetzung von Recyclingmaterialien ist oder die schwankende Stromerzeugung in Abhängigkeit vom Wetter oder Unsicherheit, die entsteht durch feiner aufgeteilte Logistikketten. Also das ist ein fundamentaler Unterschied in der Wertschöpfung. Und da brauchen wir ja jetzt eigentlich clevere Varianten, bessere Varianten, damit zum Beispiel der, sagen wir mal, Lackierroboter mit schwankender Recyclingumsetzung, Zusammensetzung umgehen kann. Da brauchen wir jetzt eigentlich schlauere Varianten und nicht stumpfe Parolen. Ja?
Christoph, ist es nicht so, dass wir, egal was der Kollege drüben auf der anderen Seite des Atlantiks macht und entscheidet, dass wir ohnehin an die Grenzen unseres Wachstums, unserer Wachstumsmöglichkeiten kommen, dass Ressourcen eben nicht unendlich sind. Ja? Und damit verbunden die Frage, wenn ich jetzt diese Großwetterlage mir angucke, okay, aber was kann ich denn als einzelnes Unternehmen tun, um nachhaltig, nachhaltiger zu wirtschaften? Wo kann ich am besten ansetzen, um meinen CO2-Footprint runterzubringen?
Genau das ist der Punkt, Klaus. Also die Grenzen sind real. Das sind physische Grenzen. Das ist quasi keine Frage der Politik. Wir sehen ja jetzt auch gerade wieder, dass Rohstoffe eine ganz zentrale Rolle spielen, zum Beispiel bei den Friedensverhandlungen in der Ukraine. Das heißt, diese Thematik, das wird mehr und mehr der Inhalt von Konflikten werden. Die Situation wird sich zuspitzen. Und gerade in der EU, wo wir quasi schon einen großen Teil unserer Ressourcen verbraucht haben, brauchen wir intelligente Lösungen. Das lässt sich also quasi nicht durch Politik wegdebattieren.
Ja, und was kann ich jetzt, ich versetze mich in die Rolle eines Unternehmens, ja, ein klassischer Mittelständler, produzierend, ja. Was ist so der beste Punkt, wo ich ansetzen kann, um genau dieses Thema auch ich sage jetzt mal, effizient angehen zu können?
Also beim Mittelstand ist es so, dass es hier noch ziemlich große Potenziale gibt. Das ist jetzt bei den Großunternehmen, den energieintensiven Unternehmen nicht so. Da ist es so, dass da quasi schon allein aufgrund der Energiekosten optimiert wurde, was das Zeug hält. Und da jetzt noch mehr rauszuholen, das ist völlig unrealistisch. Da braucht man eigentlich einen Technologiewechsel. Wir sehen das zum Beispiel in der Stahlherstellung. wo die, das Wasserstoffreduktionsverfahren für CO2-neutralen Stahl möglich ist. Aber das bedeutet halt eine komplette Umstellung der Wertschöpfung. Das ist was anderes als das, was man bisher gemacht hat. Wir hatten eben schon Zement und Beton. Auch da ist es so, dass man halt auf die Art und Weise, wie man das zurzeit macht, da gibt es kein Optimierungspotenzial mehr. Da versucht man dann eher zu supplementieren, andere Komponenten zu verwenden, die bessere Ressourcenabdrücke haben. Im Mittelstand ist es so, dass es wahrscheinlich noch ein relativ großes Optimierungspotenzial gibt. Hier gibt es zum Beispiel beim Thema Energieeffizienz, Beleuchtung, Gebäudetechnik, Druckluft, Kältesysteme, also was gibt es noch ein großes Potenzial, um einen optimaleren Betrieb herzustellen. Aber hier kann man zum Beispiel auch durch Eigenerzeugung, PV-Anlagen und so weiter zu relativ okayen Konditionen sich ressourcenunabhängig machen. Das dauert dann 7 bis 10 Jahre, bis sich sowas amortisiert. Das ist, denke ich, noch vertragbar. Es gibt die Elektrifizierung der Fuhrparks. Es gibt aber auch quasi die systematische Digitalisierung von Prozessen, um quasi über die Art auch noch bessere Einsichten in die Einsparpotenziale zu kriegen.
Und aber wenn ich da mal anknüpfe, das sind ja sozusagen, okay, das sind die low-hanging fruits, das kann man machen. Ne? Ich kann mir Elektroautos kaufen, ich kann die Gebäudetechnik effizienter gestalten. Ich habe das ja gehört, dass ihr das bei Iteratec auch gemacht habt. Aber der größte Hebel, der liegt ja wahrscheinlich im Bereich Entwicklung, Produktion, Fertigung. Ja? Und da geht es dann eben um so Technologien wie Digital Twins oder KI-Einsatz. Und spätestens dann wird es, glaube ich, komplex, insbesondere für mittelständische Unternehmen. Kannst du uns mal so ein bisschen da mitnehmen, wie aufwendig ist es zum Beispiel, eine Digital Twin-Technologie in einem Unternehmen einzuführen? Wovon hängt es eigentlich ab, welchen Aufwand ich habe? Und wie kann ich das effizient und vor allem schnell auf die Reihe bekommen?
Guter Punkt. Digitale Zwillinge, KI, ist tatsächlich in aller Munde. Das hat auch noch ein bisschen was mit dem Einsparungspotenzial, besonders im Mittelstand zu tun, wo halt ein großer Teil schon auch aus den Scope-3-Emissionen kommt, das heißt quasi aus den Zulieferungsemissionen. Und da ist es so, dass wenn man es schafft, diese Abhängigkeiten zu reduzieren und auf alternative Technologien zu setzen, dass man damit schon einen erheblichen Anteil seiner Emissionen reduzieren kann. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen gucken, wenn wir über das Thema digitale Zwillinge sprechen, in der Fertigung, im Mittelstand, in der Industrie und so weiter, dann denken wir ja oft an sowas wie Industrie 4.0, an quasi Anlagen, die digitalisiert und vernetzt sind. Und das ist sicherlich nützlich, ja. Das sind dann quasi leistungsfähigere Fernbedienungen sozusagen, diese digitalen Zwillinge. Die sorgen dafür, dass man einen effizienteren Ablauf hat. Da gibt es ein gewisses Einsparungspotenzial und dass man immer einen guten Überblick hat über das, was da gerade läuft. Man muss da auch ein bisschen realistisch bleiben, wenn es darum geht, Ressourceneffizienz zu realisieren. Dann ist das schon auch mit einem erheblichen Investitionsrisiko verbunden. Also, wenn man sich dazu entscheidet, so eine smarte Fabrik zu bauen, dann bedeutet das eine Investition von mehreren Millionen Euro. Das bedeutet Projekte, die laufen über 5 Jahre. Das bedeutet, dass man erstmal eine neue Mannschaft heiraten muss, die sich überhaupt mit den Technologien aussetzt. Und das ist für große Unternehmen bestimmt entsprechend attraktiv, weil die können halt Skaleneffekte nutzen. Da amortisiert sich so eine Investition relativ schnell. Im Mittelstand ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, insbesondere wenn wir uns mal anschauen, wie wir in letzter Zeit immer wieder diese externen Schocks erleben, wie sich der Markt ändert, wie alles im Fließen ist. Da kann so eine Investition dann halt schon existenzbedrohend sein, insbesondere weil sich halt durch die geringeren Mengen die Amortisierung ein bisschen weiter nach hinten verschiebt. Aber es gibt da eigentlich noch eine zweite Richtung, auf die ich gern zu sprechen kommen würde, von digitalen Zwillinge. Die finde ich noch viel spannender. Und zwar geht es hier um den Einsatz von KI. Und der Gedanke ist, dass man Prozessoptimierung und Simulation macht millionenfach. Ja, und KI hilft dann dabei, das Wissen, was wir haben über die Welt, auf diese Millionen von Simulationen zu übertragen. Ich nenne mal ein Beispiel. Viele erinnern sich vielleicht noch an AlphaFold. John Jumper und Demis Hassabis haben dafür letztes Jahr im Oktober 2024 den Chemie-Nobelpreis bekommen. Und im Kern ging es da darum, dass die eine virtuelle Simulationsumgebung geschaffen haben, in der Proteinstrukturen, die randommäßig erzeugt wurden, durch KI iterativ verfeinert wurden. Solange, bis die halt realistisch wurden. Und daraus wurde dann eine Datenbank erzeugt, die das Wissen der Menschheit in der Proteinforschung um den Faktor 1000 auf einen Schlag vergrößert hat. Ja. Das heißt, dabei wurden natürlich auch die Kosten deutlich reduziert. Und diese Proteindatenbank war dann zum Beispiel auch sofort hilfreich bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe, weil wir halt ein viel breiteres Wissen zur Verfügung hatten. Was ich damit sagen will, man kann extrem komplexe Probleme lösen. Also wie gesagt, bei der Nachhaltigkeit geht es ja häufig darum, mit einer höheren Komplexität klarzukommen. Und man kann das virtuell lösen. Jetzt wird so einen Alpha-Moment nicht für die Industrie geben. Dafür ist sie einfach viel zu verzweigt, viel zu diversifiziert. Es gibt viel zu komplexe Umgebungsbedingungen. Aber diese Kombination aus Simulation und KI, die hat trotzdem ein enormes Potenzial.
Nehmen wir mal unseren Betonhersteller. Mhm. Wir hatten vorhin das Beispiel genannt. Der will jetzt den bestmöglichen Beton für eine ganz bestimmte Aufgabe entwickeln.
Ja.
Wie kann ihm so eine virtuelle Simulation dabei helfen? Wie muss man sich das vorstellen?
Da habe ich tatsächlich ein Beispiel aus dem Baustoffbereich. Wir haben nämlich mal so einen digitalen Zwilling entwickelt für mineralische Baustoffe, also im Grunde für Zement, Alternativen für Zement, das, was man für Beton braucht, das Bindemittel. Und das ist also so komplex, wie man sich Chemie nur vorstellen kann. Normalerweise bedeutet Chemie halt, dass da irgendwas umgewandelt wird und dann wandelt sich halt eine Phase in eine andere um, ja, und das ist alles halbwegs gut beobachtbar. In der mineralischen Chemie ist es Kraut und Rüben. Da gibt es kristalline Phasen, da gibt es amorphe Phasen, die sich in verschachtelten Reaktionskinetiken ineinander umwandeln. Also richtig, richtig kompliziert. Und jetzt, wie gesagt, Zement hat ja diese eingebauten Emissionen, die man nicht wirklich rauskriegt. Und da jetzt nach Alternativen zu suchen mit ähnlichen mineralischen Stoffen, ist durch diese hohe Komplexität halt total anstrengend. Das geht nicht wirklich schnell und hochkomplex. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel aus Abfallaschen, aus der Verbrennung von Hausmüll, ein ähnliches Bindemittel wie Zement zu machen. Das reagiert nur nicht von selbst. Bei Zement reicht es ja, Wasser dazu zu kippen und dann reagiert das. Da ist es so, dass man das erst chemisch aktivieren muss. Und dann kommt quasi noch eine neue Komponente dazu, nämlich dieser chemische Aktivator. Und der selber hat auch eine total komplexe Zusammensetzung. Also man sieht schon, da eine Alternative zu finden, ist ein richtig schwieriges Problem. Und wir haben deshalb diesen KI-Ansatz mit digitalen Zwillingen entwickelt. Wir haben dann eine App für entwickelt und haben das auch eingesetzt im Labor. Und zwar ging es darum, aus einer Abfallschlacke ein Hochleistungsbindemittel zu machen. Man muss auch immer im Blick behalten, diese Recyclingprodukte, die Produkte, die auf Abfall basieren, die haben einen hohen Kostenfaktor. Einfach in ein Bergwerk reinzufahren, das Material rauszuholen, das wird immer billiger sein als irgendeine chemische Verarbeitung in der Industrie. Das heißt, man braucht da Hochleistungswerkstoffe. Und wir hatten einen Student, der hat sich damit auseinandergesetzt, der hatte 8 Wochen Zeit, ist ins Labor gegangen und hat in diesen 8 Wochen deutlich mehr Lösungen gefunden, sechsmal mehr Lösungen gefunden als ein Forschungsprojekt, was vorher lief. Der hat dafür 60% der Laborzeit gebraucht und hat den Einsatz dieser relativ teuren Chemikalien um 25% reduzieren können.
Und das Spannende, ich hoffe, ihr habt den Jungen gut bezahlt.
Ja, also die Geschichte ist so, dass der eine Einführung bekommen hat. Der hat sich bereit erklärt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Der hat eine Einführung bekommen. Eine Stunde lang habe ich ihm erklärt, wie das funktioniert. Und dann habe ich erstmal 2 Jahre nichts mehr gehört von ihm, wie das so ist mit Studenten. Die tauchen dann ab und aus den Augen, aus den Sinn. Und irgendwann habe ich ihn auf dem Flur mal wieder getroffen und habe gefragt, wie sieht das aus? Ist da irgendwas draus geworden? Und er hat gesagt, ja, super Ergebnisse. Und dann habe ich die Arbeit auch mal zu sehen bekommen. Das heißt, dieser Kerl hat völlig selbstständig diese Aufgabenstellung gelöst mit einer Stunde Introduction, ja, und hat Hochleistungswerkstoffe entwickelt. Und das zeigt doch einfach mal, wie man mit so einem Ansatz die Grenzen des Machbaren verschieben kann. Und der digitale Zwillingsansatz hat halt dafür gesorgt, dass alles, was der da quasi digital macht, da hat er eine Intuition für gehabt, ein automatisches Verständnis, weil er sieht halt genau die Chemikalien so, wie er sie vor sich hat, am Computer stehen. Und durch diesen digitalen Zwilling formalisiert man quasi diesen Weg zum Erkenntnisgewinn.
Christoph, jetzt haben wir viel über die Chemie gesprochen und da ist es, glaube ich, ziemlich sinnfällig, wie man die Kombination aus digitalem Zwilling und KI einsetzen kann. Aber es gibt sicherlich im Unternehmen auch noch ganz andere Möglichkeiten. Kannst du uns dazu noch ein paar Takte erzählen?
Ja, also grundsätzlich eignet sich der Ansatz natürlich für eine ganze Bandbreite von möglichen Anwendungen. Die Frage, die man sich dann stellen müsste als potenzieller Anwender ist, wenn ich jetzt Millionen Varianten betrachten könnte, entsteht da für mich ein Mehrwert? Und das kann man sich jetzt vorstellen für Teileproduktion, Anlagen, Shopfloors, die Materialwissenschaft, F&E, Logistik und so weiter, dass das einen Mehrwert bringt. Das heißt aber nicht, dass man das alles gleich lösen würde. Hier gibt es einen unterschiedlichen Fokus. Zum Beispiel bei einem Logistikproblem könnte ich mich ja fragen, wenn ich jetzt alle LKWs nach Süddeutschland schicke, gerate ich dann vielleicht morgen in Norddeutschland in die Misere oder in Schwierigkeiten. Da geht es also darum, so eine gewisse Dynamik abzubilden. Das heißt, eine Entscheidung, die ich jetzt treffe, welche Folgen hat das für mein späteres Geschäft? Es gibt aber zum Beispiel auch einen Fokus auf Sicherheit. Ja, also manche Systeme, die sind einfach kritisch, die dürfen nicht ausfallen. Denken wir jetzt zum Beispiel mal an die Versorgung mit Blutreserven in einem Krankenhaus. Da möchte man natürlich auch in der Lage sein, noch die Patienten versorgen zu können, wenn es da mal Abweichung gibt. Auf der anderen Seite sind die Reserven natürlich mit begrenzter Haltbarkeit. Das heißt, auch hier geht es darum, ein Optimum zu finden. Und das kann man simulieren in Millionen von Szenarien, um zu schauen, wie schafft man es mit hoher Sicherheit, dann einen optimalen Betrieb hinzukriegen. In der Verfahrenstechnik, in der Chemie ist es, kann es sein, dass man kontinuierlich produziert. Es kann aber auch sein, dass man quasi batchweise produziert. Das heißt, da kommt an einem Tag neues Material rein. Recyclingmaterial hat eine komplexe Zusammensetzung. Das kann man schnell analysieren im Labor. Und dann geht es darum, das nächste Batch einfach nur optimal zu produzieren. Geringer Ausschuss, optimaler CO2-Fußabdruck. Also welcher Ansatz da der richtige ist, das hängt jetzt nicht nur von dem entsprechenden Anwendungsfall ab, sondern auch von den Randbedingungen und von der Art der Unsicherheiten, mit denen wir da umgehen müssen.
Also so, wie ich dich verstehe, vorstellbar ist so ziemlich alles, aber es kommt jetzt darauf an, die richtigen Fragen eigentlich zu stellen und sich zu überlegen, was will ich eigentlich? Also das heißt, ich muss auch die Leute in meinen Fachbereichen eigentlich mit den Möglichkeiten erstmal aufschlauen, damit die wissen, was überhaupt realisierbar ist, oder?
Genau, und das ist eigentlich auch das, was so richtig Spaß macht an der Arbeit, zu schauen, wie sich innerhalb weniger Wochen also ein völlig neuer Möglichkeitsraum auftut und die Menschen dann auch anfangen, anders zu denken, sich größere Challenges zutrauen. Wir denken nochmal an den Bachelorstudent, der da Hochleistungsstoffe im Akkord entwickelt hat. Wenn man das natürlich in die Breite bringt, das macht unfassbar viel Spaß.
Wie einfach oder auch kompliziert ist es denn eigentlich für ein Unternehmen, einen Einstieg zu finden in diese Technologie, digitaler Zwilling und auch KI?
Also ich denke, diese Annahme, dass das alles total teuer und große Projekte sind, das kommt so ein bisschen aus diesem Industrie 4.0-Umfeld, wo man ja diese ganze Infrastruktur erstmal erschaffen und integrieren muss. Aber so ein digitaler Zwilling selber, das ist ja eigentlich nur ein Computerprogramm. Sowas lässt sich relativ schnell entwickeln. Ich habe einige Projekte betreut, in denen wir in weniger als 3 Monaten eine lauffähige Version hatten. Der Betonzwilling, von eben, der hat zum Beispiel 2 Monate gebraucht, um den zu entwickeln.
Wie ist es eigentlich, wenn ich mir, nehmen wir mal an, ich kaufe mir eine große Maschine oder eine Anlage, liefern mir die Hersteller gleich den Digital Zwilling schon mit?
Wahrscheinlich ist das so, dass man zumindest die Infrastruktur da heutzutage einfach mitbestellt und man die dann nutzt, ist die andere Frage. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, was man damit anstellt. Also wie gesagt, dass eine Maschine heute reibungsloser läuft als noch vor 20 Jahren, das ist ja was Gutes. Aber ob man damit eine höhere Agilität am Markt hinkriegt, dass man schnell reagieren kann auf externe Schocks, auf Ressourcenveränderungen, auf Energiepreisschwankungen und sowas, das ist ja eigentlich eine andere Aufgabenstellung. Das heißt, so ein digitaler Zwilling, das kann man losgelöst erstmal betrachten von komplexer Infrastruktur und als Tool verstehen, wo man mit AI first, mit dem AI first Gedanken Lösungen entwickelt für Kernprobleme aus dem operativen Geschäft.
Jetzt wollen sehr viele mittelständische Betriebe natürlich gerne einsteigen mit solchen Digital Twin Projekten, insbesondere auch mit KI-Begleitung. Aber sie brauchen dafür das richtige Personal. Sie müssen wissen, wie sie die technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen herstellen. Und sie brauchen auch eine Datenlandschaft, also Daten, die dafür geeignet sind. Was ist da so der Status quo? Worauf trefft ihr da?
Wir haben ja eben an dem Beispiel vom Bachelorstudenten gesehen, dass man das bedienen kann, intuitiv bedienen kann, weil so ein digitaler Zwilling ja die Umgebung abbildet, die die entsprechenden Entscheidungsträger oder beziehungsweise die Ingenieure kennen. Also das ist ja das digitale Abbild dessen, womit sie arbeiten. Das ist auch so ein bisschen der Clou von diesem digitalen Zwillingsansatz, dass die halt einen sehr intuitiven Zugang haben. Das heißt, um sowas zu bedienen, braucht man jetzt nicht ein eigenes AI oder Data-Team. Ja? Ein anderer Punkt, wie viel Daten, wie muss die Datenlandschaft aussehen und so weiter, das ist auch so ein typisches Missverständnis, weil häufig denkt man ja, man sammelt jetzt ganz viele Daten und dann purzelt da hinten irgendwie der Nutzen raus. Und den Ansatz, den wir hier verfolgen mit digitalen Zwillingen, der funktioniert eigentlich genau andersrum. Das heißt, der digitale Zwilling bildet erstmal ein komplexes Entscheidungsproblem ab und modelliert das Ganze, virtualisiert das Ganze. Und an den Stellen, an denen die Entscheidungsfindung unsicher ist, das ist der Punkt, wo man dann Daten braucht, um diese Unsicherheit zu reduzieren. Häufig existieren solche Daten am Anfang von einem Projekt noch nicht. Das liegt halt daran, dass meistens, wenn man ein neues Projekt startet, es halt noch gar keinen Datenschatz gibt. Man hat ja nicht die Daten der Zukunft. Das Wichtige hier ist es jetzt nicht, so viele Daten zu sammeln, dass man mit einer hohen Sicherheit ganz genaue Vorhersagen machen kann, sondern die eigentlich entscheidende Frage, die man sich hier stellt, ist mit einem gegebenen Zeitbudget. Wie weit schaffe ich es, eine Entwicklung voranzutreiben mit Unterstützungssystemen? Und so denken wir das. Das heißt, die Erhebung von Daten ist teuer. Meistens geht es ja dann darum, eine Anlage zu fahren oder sowas. Und wir möchten jetzt nicht 1 Million Mal eine Anlage fahren, damit wir dann irgendwie eine Entscheidung treffen können, sondern wir möchten gerne jede Information, die uns so eine Anlage gibt, so effektiv wie möglich nutzen. Das heißt, no data, no problem.
Okay. Und Christoph, jetzt kommt bei mir so ein bisschen der Banker noch durch. Return on Equity. Ja, das ist ja, wie hoch ist mein Investitionsaufwand und ab wann rentiert sich das für mich tatsächlich? Welche Erfahrungen habt ihr da mit euren Kunden?
Das Thema ROI, das ist ja eigentlich ein ganz zentrales Argument, weil wenn man normalerweise sagt, man braucht halt diese langfristigen Investitionen, um quasi ein Thema am Markt zu bearbeiten. Stichwort hier jetzt nochmal Smart Manufacturing. Da ist ja der Vergleich zu so einer entwickelten Software, das sind ja quasi Peanuts. Ja. Und der ROI, der hier entsteht, der entsteht durch eine drastisch verkürzte Entwicklungszeit. Also es geht einfach darum, eine höhere Geschwindigkeit zu entwickeln. Und es geht darum, dass man auch mal Experimente wagen kann am Markt und schauen, was rechnet sich denn eigentlich? Und wenn man jetzt diese Kosten vergleicht von so einer von so einem Millionenprojekt versus so einem Softwareprojekt, da ist das halt verschwindend klein. Die Entwicklungszeit ist viel kürzer, also der digitale Zwilling selber lässt sich kürzer entwickeln. Man schafft es ja aber trotzdem, sehr komplexe Nachhaltigkeitsanforderungen zum Beispiel systematisch zu adressieren. Und was halt auch spannend ist, ist, dass man durch diese höhere Agilität eine höhere Ressourceneffizienz, eine geringere Abhängigkeit von Lieferanten entwickelt. Das heißt, hier gibt es eigentlich ganz viele Stellschrauben, an denen man quasi einen Return kriegt bei einem relativ geringen Invest.
Okay, das hört sich, wenn ich jetzt sage, ich bin ein mittelständischer Unternehmer, dann hört sich das für mich wie eine echte Einladung an. Ja, also ich komme jetzt bei euch vorbei und sage, lasst uns doch mal gemeinsam so ein Projekt aufsetzen. Ja, was wäre das, wo du sagst, das gehen wir jetzt zuerst an? Gibt es so den Klassiker, so diesen ersten Hebel, den man auf jeden Fall mal bedienen sollte?
Ja, also was sich gezeigt hat in der Vergangenheit ist, dass die Firmen eigentlich meistens schon eine ganz gute Idee haben, wie sie ihre Nachhaltigkeitsprobleme angehen möchten. Und das große Hindernis, dann von dieser Idee in eine Produktion zu kommen, das ist die Komplexität. Und das ist dann eigentlich ein ganz guter Ansatzpunkt, zu sagen, ich habe hier ein Problem, wie zum Beispiel diese Schlacken aus Abfallstoffen. Das kann aber auch ein neues Fertigungsverfahren sein, was sich adaptiv anpasst an variierende Stoffströme, oder ich möchte energieeffizienter produzieren und habe deshalb irgendwie eine neue Steuerung drin. Ja. Also immer, wenn ich so eine Challenge habe, die an der Komplexität oder an der Unsicherheit hängt, kann ich mit so einem Projekt anfangen. Es muss realistisch sein. Das erste Projekt muss funktionieren, ja, damit da quasi ein Effekt auch sichtbar wird. Aus Scheitern kann man zwar auch lernen, aber man lernt natürlich deutlich besser aus Erfolgen. Das heißt, man hat ja diese Beschleunigung. Und wenn man jetzt üblicherweise für so eine Challenge einen bestimmten Zeitraum braucht, sagen wir mal 1-2 Jahre, ja, dann könnte man mit so einem Ansatz ungefähr von 60% ausgehen. Das heißt, vielleicht vorm ersten Jahr dann fertig sein. Das sollte jetzt nicht die Grand Challenge sein, wo man weiß, vielleicht kriegt man das in 20 Jahren mal gelöst, sondern das muss halt was sein, wo man hands-on schon einen Ansatz hat, der sich, wie gesagt, mit den derzeitigen Mitteln nicht so richtig operationalisieren lässt. Und dann ist halt, wie gesagt, auch wichtig, dass der Kern der Challenge aus einer Komplexität wächst. Es gibt auch andere Challenges, die kann man vielleicht relativ trivial lösen. Ja, da fehlt einfach nur der Impuls am Anfang. Da bringt ein digitaler Zwilling natürlich auch nichts. Und es ist noch wichtig, dass das Ganze auch einen gewissen Leuchtturmcharakter hat. Das heißt, wenn man ein Problem löst, was zwar ganz nett ist, dass es gelöst ist, aber eigentlich im Betrieb keine Rolle spielt, dann ist das auch vertane Zeit quasi. Aber das sind so ein paar Hausnummern, ja, auf die ich immer gucke.
Okay. Christoph, das war ein schönes Schlusswort. Also ich nehme mit, digitale Zwillinge und KI sind eine vielversprechende Basis, sowohl für große Unternehmen eben auch als auch für Mittelständler, um Komplexität herauszunehmen und über eine App-Lösung auch eine deutlich höhere Geschwindigkeit und Effizienz zu bekommen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Über Feedback freuen wir uns. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@idg.de oder abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen. Wir hören uns.